Thema? Können Sie mich jetzt alle verstehen, so? Das Thema, Gott ja, aber wozu Jesus? Also sehen Sie, ich bin jetzt 35 Jahre in Essen. Da können Sie beinahe ausrechnen, wie alt ich bin. Und da habe ich hunderte von Hausbesuchen gemacht. Und trotzdem die Zeiten sehr verschieden waren. Mal war Hitler im Regiment, mal Adenauer, mal, das war vorher Ebert, nicht? Haben eigentlich die Leute mir, wenn ich sie zum Wort Gottes einlud, immer dasselbe erzählt. Entweder ich habe keine Zeit oder ich will Ihnen mal so ein typisches Gespräch erzählen, wie ich es unendlich oft erlebt habe. Ich komme in die Wohnung, guten Tag und schön, ich bin der Pfarrer und nehmen Sie Platz. Und dann, das Wetter ist schön, ja, es könnte wärmer sein und was man dann so redet. Und dann kommen wir zur Sache. Ich sage, ich bin hier als Bote Gottes. Ich möchte Sie mal einladen in unseren Gottesdienst und Bibelstunde. Und ich möchte Ihnen gleich sagen, dass Gott auf Sie wartet. Und dass der Herr Jesus Christus für Sie gestorben ist. Da können Sie nicht dran vorübergehen. Dann sagt der Vater, ja, Herr Pfarrer, natürlich, wissen Sie, wir sind auch Christen. Wir sind auch Christen. Wir glauben auch an Herrgott. Dann sage ich, Sie glauben auch an Herrgott. Dann sind Sie im besten Fall ein Mohammedaner, der glaubt an Allah, an seinen Herrgott. Er hat keine Ahnung, wie dieser Herrgott gegen ihn gesinnt ist. Ich sage, Sie sind im besten Fall ein Mohammedaner, aber ein schlechter. Der Mohammedaner, der legt wenigstens dreimal im Tag sein Gebetsteppich hin und betet. Das tun Sie ja nicht einmal, Sie schlechter Mohammedaner. Darauf wird die Mutter wild. Wenn die Väter angegriffen werden, werden die Mütter meistens wild, mit Recht. Nicht wahr? Und da sagt die Mutter, also Herr Pfarrer, hören Sie mal, Sie verstehen uns falsch, wir sind wirklich Christen. Sehen Sie, wir haben noch nie mit der Polizei zu tun gehabt. Wir kümmern uns um niemand. Wir kümmern uns um niemand, wir haben mit niemand Streit. Dann sage ich, dann sind Sie im besten Falle ein Anhänger der mosaischen Religion. Da will man mit seinen Werken vor Gott prunken. Aber Sie sind ein schlechter Anhänger der mosaischen Religion. Die Juden, die nehmen es wenigstens ernst. Da heißt noch, liebe deinen Nächsten, bei ihnen heißt, ich kümmere mich um keinen. Also jetzt habe ich hier in dieser Familie, stelle ich fest, einen mohammedanischen Vater und eine mosaische Mutter. Und das nennt sich christlich. Und da wird der Sohn rebellisch und sagt, also hören Sie mal, da sieht man, auf dem Gebiet weiß kein Mensch was Gewisses. Da sage ich, das ist jetzt eine Philosophie, aber eine schlechte Philosophie. Jetzt habe ich einen schlechten Mohammedaner, einen schlechten mosaischen Religion und einen schlechten Philosophen. Und es geht alles unter der Flagge, wir sind Christen. Könnte ich so Gespräche auch in Schwäbisch Hall haben? Hm? Ja oder nein? Meinen Sie? Ach sicher, in ganz Westdeutschland glaubt alles an Herrgott. Ich gehe durch die Straßen und suche einen anständigen Atheisten und Gottesleugner. Ich finde einfach keinen mehr, es gibt keinen mehr, nicht? Das tut man bei uns nicht mehr. Jeder ist in der Kirche, jeder ist in der Freikirche, man glaubt an Herrgott. Ich habe die Leute gefragt, so oft, sagen Sie mal, hat Ihr Glaube Sie froh gemacht? Dass sie meinetwegen nachts um zwei aufwachen und sagen, wie schön ist das, dass Gott lebt. Nee, so nicht. Ich sage, das Einzige, was sie haben, dass sie sich ärgern, wenn die Kirchensteuerzettel kommt. Nicht ehrlich. Das ist ihr Christentum. Hat dieser ihr Glaube sie geändert? Ihr Leben neu gemacht? Ihr Glaube an Herrgott, so. Ihr Feldall- und Wiesenglaube an Herrgott. Hat es ihr Leben neu gemacht? Nein, nein, das ist, kann man nicht sagen. Meine Freunde, lassen Sie mich Ihnen versichern, dass die Lage wirklich so ist, dass sich in Westdeutschland alles christlich nennt, sich einbildet, wir wären in einer christlichen Welt und keine Ahnung mehr hat vom Evangelium. Nichts ist in Westdeutschland so unbekannt wie das Evangelium. Meine Freunde, ich pflege diesen Leuten, die mir so von ihrem Allerweltsglauben, ich glaube an Herrgott, so erzählen, zu sagen, sie sollten Jesus kennenlernen. Es ist merkwürdig, werden Leute meist sehr nervös. Sie sollten Jesus kennenlernen. Und das möchte ich Ihnen hier 6 Tage lang jetzt in die Herzen schreiben, in die Ohren schreiben, in die Gehirne einschreiben, in die Gewissen reindrücken. Sie sollten Jesus kennenlernen. Sie haben die Handzettel, die Einladungszettel bekommen, nicht? Da steht so Geschichte drauf, wo einer sagt, ich hätte einen Vogel, dass ich immer dasselbe Trompetchen blase und von Jesus rede. Ich bin überzeugt, dass unsere Zeit nichts mehr braucht, als dass dieses arme Volk, das keine Ahnung mehr hat vom Evangelium, was womit das eine Missreligion hat, aus allem bloß kein Christentum, dass dieses Volk das Evangelium hört. Und das Evangelium heißt Jesus. Also, Sie sollten Jesus kennenlernen. Gott, ja schön, aber wer ist Jesus? Jetzt muss ich zuerst sagen, wer ist denn Jesus? Als ich noch in die Schule ging, da hatten wir einen Studienrat, der sagte, Jesus, das war ein Religionsstifter. Das war ein Mensch wie wir, ein sehr edler Religionsstifter. Der hat eine Religion gestiftet wie Buddha und wie Konfuzius und wie Mohammed. Und das habe ich dem Kerl geglaubt. Und vielleicht sind hier Leute, die auch sowas gehört haben, die auch erzählt bekommen haben, Jesus ist ein Mensch wie wir, ein edler Mensch, ein guter Mensch. Und dann möchte ich erwidern, solche Leute meinen offenbar einen anderen Jesus als ich. Der Jesus, von dem ich spreche, in dem das ganze Evangelium zusammengefasst ist, ist der Sohn des lebendigen Gottes. Kommt aus der anderen Welt zu uns herein. Jetzt muss ich mal ein klein bisschen wissenschaftlich reden, lieben Leute. Wem es langweilt, darf Ohren zumachen. Sehen Sie, wir leben hier in einer dreidimensionalen Welt. Unsere sichtbare Welt hat 3 Dimensionen. Wir sind mit all unseren Sinnen auf diese dreidimensionale Welt angewiesen. Wo ist Gott? Gott ist in einer anderen Dimension, der 4., 5., 6. Dimension. Ich war neulich in der Ostzone, in der DDR, in Mitteldeutschland, das drückt man aus, je nach politischer Überzeugung. Ich sah also DDR. Und da fand ich ein Gedicht zu Ehren des Sputnik, wissen Sie, was Sputnik ist, nicht? Dieser Weltraumkerl da. Und das war ein freches Gedicht an einer Zeitung, da stand, unser Sputnik ist in den Himmel gefahren. Wenn da ein Gott gewesen wäre, dann wäre der Sputnik dem Gott an den Kopf gesaust. Und dann wäre ein toter Gott runtergefallen. Es ist aber keiner runtergefallen, also war gar keiner da. Also gab es da oben gar keinen Gott. Und es gibt sehr viele Leute, die bilden sich das auch ein. Da oben sitzt Gott, wie hoch soll der sein? 80 Kilometer? 100? Meine Freunde, die Bibel sagt nichts davon, dass Gott da oben sitzt. Sondern die Bibel sagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Führe ich gen Himmel, bist du da. Bette ich mir in die Erde, bist du auch da. Für wahr, lauter Bibelworte, er ist nicht ferne von einem jeglichen Unlust. Es ist einfach nicht wahr, dass die Bibel ein Weltbild hat, wo da oben Gott ist und da unten die Hölle, in der Mitte die Erde. Es ist ja gar nicht wahr. Die Bibel kennt die Dimensionenlehre, die moderne. Dass Gott in einer anderen Dimension ist, aber ganz nah, von allen Seiten umgibst du mich. Ich kann gehen, wohin ich will, ich stoße auf Gott, aber ich kann nicht packen, weil er in einer anderen Dimension ist. So, jetzt rede ich wieder, dass jeder verstehen kann. Wer ist Jesus? Jesus ist aus der Dimension Gottes hereingekommen in diese Welt. Er sagt, ich bin von oben, ihr seid von unten. Er stammt nicht aus der Menschenwelt, er ist der Sohn Gottes, der Fleisch und Blut angenommen hat. Das ist ein solches Ereignis, dass man davon zumindest Kenntnis nehmen sollte. Man sollte nicht sagen, ich glaube an Herrgott, lieben Leute, wenn der Sohn Gottes kommt, dann hat das was zu bedeuten. Verstehen Sie? Dann ist es eine Wirklichkeit, an der Sie nicht einfach vorübergehen können. Ist das klar? Ich will Ihnen mal an einem Gleichnis deutlich machen, wer Jesus ist. Ich habe in meinem Leben schwere und herrliche Zeiten erlebt. Und zu den schweren gehörte, dass ich um meines Glaubens willen hier und dann im Gefängnis war. Aber es war gut so. Ein Pfarrer muss auch das kennenlernen. Und da war ich mal in so einem scheußlichen Gefängnis, das hatte so ganz dünne Betonwände, ganz enge Zellen. Und da wurde an einem Samstagabend, wir wollen es nicht stören lassen, kommen Sie, ich kann nur reden, wenn mir alles zuhört, nicht? Also das ist keine Stehbierhalle, wo man, sind Sie alle dabei? So, bitte. Und da wurde an einem Samstagabend ein 16-jähriger Junge eingeliefert. Der hatte auf dem Bau seine Kameraden bestohlen und da hatten sie gleich geschnappt in dieses scheußliche Gefängnis gebracht. Das war also Polizeigefängnis, wissen Sie, wo man eigentlich nur 24 Stunden ist, aber unser einer saß da Monate. Und der Junge wurde am Samstag da eingeliefert, um am Montag von den Richter geführt zu werden. Und erst waren noch so patzig, wir hörten das nur durch die dünnen Winde. Ich habe ja nichts gemacht, was soll der Quatsch? Und dann, als die Türen sich hinter ihm schlossen und er so allein in dieser engen Zelle saß, dann packte ihn dieses Grauen, das in einem Gefängnis sein kann, das Grauen. Und dann fing er an zu schreien, dieser 16-jährige Lümmel. Ich hab's getan, ich will's gestehen. Mama, lass mich raus. Mutter, Mutter, dann schrie er nach seiner Mutter. Es packte ihn, das Grauen, eine völlige Panik. Und dann wurden die anderen Gefangenen wild und brüllten aus allen Zellen. Und dann habe ich meinem Wärter geklingelt. Wir hatten so eine Schelle und dann kam der, was ist los? Dann sage ich, ich bin Jugendpfarrer. Jetzt muss ich mit diesem Jungen sprechen. Also ich garantiere Ihnen, dass der in 3 Minuten ruhig ist. Da verstehe ich was davon. Ja, dann muss ich erst die Staatspolizei fragen. Die Staatspolizei lehnte ab, nicht wahr? Und ich darf nicht hin. Gut, sagt ich, macht euren Dreck alleine. Und nun hörte ich immer dieses Geschrei, verstehen Sie, dieses Jammern von dem Jungen, die ganze Nacht. Da waren nur 2 dünne Wände dazwischen. Ich hörte sein Rufen, seine Verzweiflung. Ich habe gedacht, wenn ich die Wände einhauen könnte und könnte zu ihm. Aber das ging nicht. Und so hörte der lebendige Gott das Schreien der Menschenkinder. Mein Gott, was ist ein Seufzen über der Welt. Wenn man die Welt so oberflächlich sieht, so Städte wie Schwäbisch Hall, denkt man, wie schön. Und so viele Touristen und so glücklich alles. Und so ein Lebensstandard und Motorräder und Autos. Und alle gut angezogen, wenn man euch so sieht hier. Und wenn ich mit Menschen zusammenkomme und lerne sie kennen, dann sind sie alle irgendwie unglücklich. Werden nicht fertig mit ihrem Leben. Die Ehen klappen nicht. Man ist einsam. Man wird mit der Sexualität nicht fertig. Das Gewissen verklagt. Frauen sind schwermütig. Auf einmal merke ich, es ist ein Seufzen in der Welt. Wissen Sie, was man gar nicht hört so. Und das kam zum Herzen Gottes. In der anderen Dimension, er ist ja ganz nah, aber da ist die Wand dazwischen, wissen Sie? Und Gott konnte das, was ich in dem Gefängnis nicht konnte. Gott konnte das, was ich im Gefängnis nicht konnte. Er hat die Wand eingeschlagen und ist zu uns gekommen in seinem Sohne Jesus. Das ist nicht irgendein Mensch, da habe ich kein Interesse dran. Nicht das Geringste. Aber dass Gott die Wand einhaut zwischen seiner und unserer Dimension und zu uns kommt in Jesus, das interessiert mich. Die Bibel drückt so aus, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes hat uns besucht der Aufgang aus der Höhe, dass er erscheine denen, die in Finsternis und Schatten des Todes sitzen und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das ist schön, nicht? Das ist nicht schön. Dass er erscheine denen, die in Finsternis und Schatten des Todes sitzen, sind wir ja alle, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. So ein Wort, das gibt es überhaupt nirgends sonst als in der Bibel, so was Herrliches. Das ist Jesus. Und sehen Sie, diesen Jesus müssen Sie kennenlernen. Und ruhen Sie nicht, bis Sie ihn kennen und ihm gehören. Man kann ihm nur gehören, wenn man ihn kennt. Lassen Sie mich von diesem Jesus, dem Sohne Gottes, heute jetzt noch einiges sagen. Jesus also ist von Gott gekommen, das heißt, er hat uns Gott offenbart. Das möchte ich jetzt den Männern mal, die hier sitzen. Frauen haben weniger Schwierigkeiten auf dem Gebiet. Den anwesenden Männern hier sagen. Seitdem Jesus gekommen ist, kennt man Gott. Sehen Sie? In Jesus ist Gott gekommen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir nennen das, er hat Gott offenbart. Sehen Sie, wenn ich so einen Mann treffe, der sagt, ich glaube an Herrgott, da sage ich, wie stellen Sie sich den vor? Da sagt mir ein Mann, wie ich mir einen Herrgott vorstelle, wissen Sie, wie ein höheres Wesen. Da habe ich gesagt, ach, wie ein Schornsteinfeger auf dem Dach, das ist ein höheres Wesen, nicht wahr? Nein, sagt er, ich stelle mir Gott vor, also so, ich sage Ihnen, was die Leute mir so erzählen. Wissen Sie, Gott durchwaltet die ganze Natur. Ach, das hat alte Goethe gesagt, nicht? Dass die Gott die Natur durchwaltet. Nein, mein Lieber, Gott ist Person. Sehen Sie, ich kann über Gott überhaupt nichts wissen, das schwätzt man, solange ich Jesus nicht kenne. Solange man Jesus nicht kennt, weiß man gar nichts von Gott. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater. Aber seit Jesus gekommen ist, weiß man auch ganz bestimmt, dass Gott da ist. Verstehen? Weil er Gott geoffenbart hat. Ich habe es neulich mal in einer Versammlung in der DDR so gesagt, da konnten Sie eine Stecknadel fallen hören. Seit Jesus gekommen ist, ist jede Gottesleugnung Unwissenheit oder Bosheit. Seit Jesus Gott offenbart hat, weiß man, Gott lebt. Oh, meine Freunde, da muss ich einen Moment stehen bleiben. Wir reden so schnell das Wort Gott. Je älter ich werde, desto mehr erschrecke ich jedes Mal, wenn ich Gott sage. Er ist wirklich. Er ist wirklich. Und wenn ich ihm nicht gehöre und Frieden mit ihm habe, bin ich der verlorenste Mensch von der Welt. Denken Sie, dass dieser Jesus, der von Gott kam und ja bestimmt Bescheid weiß, einmal gesagt hat, fürchtet euch nicht vor Menschen, die euch tot machen, das ist nicht schlimm. Aber fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Und dann sagt Jesus nochmal schaudernd, vor dem fürchtet euch. Das ist Gott. Das ist Gott. Haben Sie schon mal Angst gehabt vor Gott? Ich habe schrecklich Angst vor Gott. Schrecklich Angst vor Gott. Und darum bin ich froh, dass er in Jesus kam. Denn dieser Jesus hat Gott nicht nur offenbart, sondern er ist gekommen, dass wir bedrohten Leute Kinder Gottes werden. Kinder Gottes werden. Jetzt sage ich wieder ein Bibelwort. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Kinder Gottes werden sollen. Darum ist Jesus hereingebrochen in die Welt, dass wir Kinder Gottes werden. Sehen Sie, solange ein Mensch sagt, ich glaube an Herrgott, da hat er keine Ahnung, wie Gott zu ihm steht und wie er zu Gott steht. Da ist keine Gewissheit. Aber wenn ich durch Jesus ein Kind Gottes geworden bin, dann habe ich Gewissheit. Also ich habe 6 Kinder gehabt. 2 sind tot, 3 haben sich verheiratet, nicht? Da bleibt nicht viel übrig. Aber wie die noch klein waren, also richtig meine Kinder, da hätte einer die fragen können, wo gehört ihr hin? Da hätten sie gesagt zum Pfarrer Busch. Wisst ihr ganz bestimmt, dass ihr da hingehört? Wissen wir ganz sicher. Nicht? Ja, warum gehört ihr da hin? Das ist unser Vater. Da sind wir zu Hause. Und so sagen die Leute, die Jesus gefunden haben, ich bin durch Jesus ein Kind Gottes geworden. Ja, kann man das ganz bestimmt wissen. Ganz bestimmt. Kinder wissen, wo sie hingehören. Nicht? Und ich möchte am liebsten durch die Reihen gehen und jeden Mann an der Krawatte kriegen, oder, na, also haben die alle Krawatten, und sagen, sage mal ganz ehrlich, weißt du, wie du mit Gott dran bist? Und da würden die meisten sagen, das kann man gar nicht wissen. Da sage ich, so wenig kennst du Jesus. Der ist gekommen, um Menschen, die fern von Gott waren, in blöden aller Weltsreligionen waren, die in Sünden waren, zu Kindern Gottes zu machen. Jetzt muss ich einen Schritt weiter gehen. Warum ist Jesus gekommen? Sie sollten Jesus kennenlernen. Er offenbart Gott. Er will uns zu Kindern Gottes machen. Und jetzt komme ich ans Wichtigste, vielleicht an den Höhepunkt dessen, was ich sagen will, dass mir der Höhepunkt ist. Jesus löst die größte Frage meines Lebens. Wissen Sie eigentlich schon, was die größte Frage Ihres Lebens ist? Junger Mann, wissen Sie das überhaupt schon? Ich habe neulich, ich könnte auch Sie fragen, junge Frau. Ich habe neulich einem gesagt, du solltest Jesus kennenlernen. Da sagt er, wieso? Der gibt mir auch kein Geld. Da sage ich, ist das ein Problem bei dir? Da sagt er, das ist ein ziemliches Problem. Ich sage, du verdienst doch gut. Ja, ich brauche so viel, sagt er, ich brauche so viel. Da habe ich ihm gesagt, hör mal, du bildest dir ein, deine Probleme werden gelöst, wenn du genug Geld hast. Für deine dreckigen Sünden. Für deine dreckigen Sünden. Es gibt für dich ein viel größeres Problem, du weißt es bloß nicht. Nämlich das größte Problem unseres Lebens ist, wie werde ich die Schuld meines Lebens los. Hören Sie, wir sind Angeklagte Gottes. Wir haben seine Gebote übertreten. Das ist Sünde. Und Sünde ist nicht damit abgetan, dass Sie sie vom Tisch wischen. Sünde ist eine Wirklichkeit, wie das Mikrofon. Und wenn ihr 10 Leute aufstehen und sagt, da ist kein Mikrofon, seid ihr ein, fühl doch. Das kannst du nicht wegschwätzen. Und Ihre Sünde, meine Freunde und meine, ist genauso eine Wirklichkeit. Ob Sie sie vergessen haben, Ihre Sünden, ob Sie wegleugnen, dann habe ich Sünde doch Wirklichkeit. Und das werden Sie mal merken. Ach, Sie merken das ja jetzt schon. Weil Sünde eine Wirklichkeit ist, darum schleppen wir alle unsere Schuld mit uns rum. Stellen Sie sich vor, wir hätten alle einen unsichtbaren Rucksack auf. Und jedes Mal, wenn ich sündige, kommt ein Stein da rein. So ist die Sünde Wirklichkeit wie ein Stein. Kommt ein Stein da rein. Sie lügen. Unsichtbar ist ein Stein dazu gekommen. Sie haben Streit. Der andere hat angefangen, ganz egal. Streit ist Sünde. Kommt wieder ein Stein da rein in den Rucksack. Ein Sonntag ohne Gottes Wort, wieder ein Stein da rein. Krach mit den Eltern, ihr jungen Männer. Krach mit den Eltern. Dicker Stein. Ein dicker Stein. Gefluch, dicker Stein. Unkeuschheit. Ehebrüche. lesbische Liebe, vorehelicher Geschlechtsverkehr. Alles Sünde, wir sprechen noch darüber. Ha, meine Freunde, dieses dreckige Jahrhundert. Was haben wir für einen Rucksack voll Steine. Und darum können sie nicht mehr lachen, darum können sie nicht fröhlich sein. Ich verstehe, dass die Menschen nicht fröhlich sein können, wenn sie diesen unsichtbaren Rucksack voll Schuld mit sich schleppen. Das ist das Problem meines Lebens. Wie werde ich die Schuld los? Oder die Bibel drückt so aus, wie bekomme ich Vergebung meiner Sünden? Und nun sage ich Ihnen, dieser Sohn Gottes, der hereingebrochen ist aus der anderen Dimension, ist der Einzige, der unseren Sünden vergeben kann. Der den Rucksack von unseren Schultern nimmt. Dafür ist er am Kreuz gestorben und nun gehen Sie mit mir nach dem Hügel Golgatha. Und sehen Sie mit mir im Geist dieses Kreuz. Da ist der Sohn Gottes angenagelt. Da ist das Haupt zerrissen von der Dornenkrone. Oh, sehen Sie die Hände an, die Angenagelten. Das sind die Hände, die den Sturm stillten und die Kinder gesegnet haben. Die barmherzigsten Hände angenagelt. Sehen Sie das Gesicht an, zerrissen und Blut überströmt. Oh, Haupt voll Blut und Wunden. Voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. Sehen Sie den Heiland an und fragen Sie ihn, warum hängst du da? Und da sagt er Ihnen, da bezahle ich für deine schrecklichen und schmutzigen Sünden. Ja, Herr Jesus, dann kann ich sie hier loswerden. Jawohl, sagt Jesus. Mein Blut macht rein von aller Sünde. Das Kreuz von Golgatha ist der Platz, wo ich meine Schuld hinlegen kann. Und erfahren darf, dir sind deine Sünden vergeben, gehe hin mit Frieden. Und ich möchte Ihnen sagen, das ist das größte Geschenk, das es gibt. Ach, was war das für mich als junger Kerl aus einem Drecksleben heraus, aus einem Drecksleben, Jesus fand. Vom Rand der Hölle weg habe ich meinen Heiland gefunden. Aber als ich wusste, mir sind meine Sünden vergeben, das war, als wenn ich einen Schritt, eine völlig neue Existenz getan hätte. Und in der Existenz darf ich leben, unter dem Blut und Kreuze Jesu, wo man die Schuld weggenommen bekommt. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie das mit Jesus erleben, dieses weggenommen bekommen, das Schuld. Dir sind deine Sünden vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Da gibt es eine tolle Geschichte in der Bibel. Da ist Jesus in einem Zimmer und spricht und die Bude ist voll, so wie hier, nicht? Noch voller. Und da konnte noch gar keiner rausgehen, wenn er wollte. So voll war das da. Und da kommen vier Männer und bringen einen Freund, der ist gelähmt. Der hat Kinderlähmung wahrscheinlich, die Epidemie mitgekriegt. Und nein, er hatte Gicht. Und dann sagen sie, lassen Sie uns doch mal durch mit dem Kranken. Und Sie wissen ja, was das ist, wenn so ein Gedränge ist, nicht? Wir waren zuerst hier, nein, nichts zu machen, nichts zu löten. Und die wissen sich zu helfen. Einer geht hinters Haus, da sieht er ein flaches Dach und da steht eine Leiter. Und nun ruft er die anderen und nun schleppen sie den Kranken auf seiner Matratze oder Tragbare auf das Dach. Du liebe Zeit, der arme Gichtbrüchige, was der wohl gestöhnt hat bei der Geschichte, nicht? Bis sie den oben hatten auf dem flachen Dach. Aber einstöckiges Haus natürlich. Und dann haben die frechen Kerle einfach da den Kies weggekratzt und die Dachpappe aufgerissen und rach, ein Brett losgerissen. Und ich habe mir vorgestellt, in meinem Geiste, wie das unten gewirkt hat, in dem vollen Zimmer, da spricht Jesus. Auf einmal rieselt denen so leise Kalk auf den Kopf. Allmählich fangen die Leute an, unruhig zu werden, alles guckt nach oben, auf einmal kracht ein Brett weg und der blaue Himmel guckt da rein. Und wenn man dann nach oben schaut, dann sah man vier Köpfe reingucken, nicht? Und dann, was kommt da von der Höhe, an Stricken runtergelassen, eine Tragbare. Da gab's Platz. Wer will denn schon eine Tragbare auf den Kopf kriegen, nicht wahr? Da rücken sie zusammen und es ging ganz schön und dann liegt die Tragbare da. Da liegt der elende Mann vor seinem Heiland. Ah, meine Freunde, jetzt ist richtig. Unser Elend muss vor Jesus kommen. Ach, wenn die Leute sagen, wir haben keine Sünden, wir haben mit Polizei nichts zu tun gehabt, wir glauben an Heiland. Meine Freunde, unser Elend, unser Elend, unser Elend, und das dürfen wir vor Jesus hinlegen, wissen Sie? Inneres und Äußeres, was sie drückt, und drückt sie eine Menge, nicht? Vor Jesus, da liegt der Mann vor Jesus, herrlich. Dazu ist der Herr Jesus gekommen, dass er mit so einem Typen endlich zusammenkommt. Und alles ist still und geht auf die Zehenspitzen. Der arme Gichtbrüchige, so verkrümmt. Und jeder denkt, der Heiland sieht doch, was dem Mann fehlt. Jetzt wird er ihn heilen. Und da sieht der Sohn Gottes den Mann an. Und zwischen dem Mann und dem Heiland ist wie ein Zwiegespräch. Und da sagt der Herr Jesus, deine Gicht, das sind kleine Fische. Das ist ja gar nicht das Schlimmste. Ja, sagt der Mann, ja, ich kann nicht dran denken, wie es ist, wenn ich sterben muss. Und alle meine Sünden begleiten mich. Das unruhige Gewissen, das ist meine Not. Aber das ist nichts gesprochen worden. Und da sagt Jesus nur, das herrlichste Wort, was er sagen kann, dir sind deine Sünden vergeben. Die Leute wundern sich. Das ist doch, der hat so mit Gicht zu tun. Mit Gicht. Der Heiland hat kapiert, das ist unser größtes Problem. Wie werde ich meine Schuld los? Wie werde ich meine Schuld los? Und er, der am Kreuz hing, er, der sie weggetragen hat, er ist der Einzige, der uns sagen kann, dir sind deine Sünden vergeben. Und ich sage Ihnen, ein Mensch im Jahre 1961 in der technischen Massengesellschaft kann auch nie aufatmen, ehe er bei Jesus Vergebung seiner Sünden bekommen hat. Haben Sie schon oder nicht, dann gehen Sie zu ihm, er lebt, er ist auferstanden, er wartet auf Sie, er wartet auf Sie. Meine Freunde, wenn Sie das bei Jesus erfahren haben, dann werden Sie ein Kind Gottes. Und von da ab werden alle Fragen Ihres Lebens auf einer neuen Ebene gelöst. Kind Gottes. Wenn ich in meinem Leben nicht fertig wäre, ich kann es mit ihm besprechen, dem alle Gewalt gegeben ist. Wenn ich Not habe, ich kann es mit ihm besprechen. Wenn ich krank bin, ich kann es mit ihm besprechen. Ich muss nach Schwäbisch Hall, ich kenne es nicht. Ich soll hier evangelisieren. Werde ich mich verständlich machen? Auch ich kann es mit ihm besprechen. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich nicht mehr. Dann gehe ich zu ihm. So ist das mit Jesus. Ich muss schließen, meine Freunde, weil ich Ihnen versprochen habe, dass Punkt 9 Uhr fertig ist. Und lassen Sie mich Ihnen versichern, dass ich noch nicht angefangen habe, die Herrlichkeit Jesu Ihnen zu schildern. Aber ich hoffe, Sie sind ein wenig deutlich geworden. Mit dem Allerwelts Gottesglauben hat man gar nichts. Sie sollten Jesus kennenlernen. Sie sollten alle Jesus kennenlernen.